Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Herzlich willkommen, liebe Hörer des Millerntalks. Und ich kann jetzt gar nicht weiterreichen, das herzlich willkommen an einen Co-Moderator, der mir weder gegenüber noch neben mir sitzt, denn die Kollegen Carsten Harms und Maximilian Bronner haben teilweise frei und sind teilweise in anderen Gebieten beschäftigt. Von daher müssen sie heute nur mit mir als Moderator vorlieb nehmen, aber dafür mit einem sehr interessanten Gast. Und ich habe schon mich erkundigt, wohin ich telefoniere, nämlich nicht nur nach Kassel, sondern nach Kassel-Baunatal. Und dort begrüße ich jetzt André Schubert. Herzlich willkommen.
Ja, standesgemäßes Moin Moin.
Ja, Moin Moin, genau. So schaut's aus. Wobei, wir haben uns vorhin mit Servus begrüßt am Telefon, ne?
Ja, ist ja, also die verschiedenen, in den verschiedenen Bereichen in Deutschland grüßt man sich verschiedentlich, aber das Moin Moin ist noch unvergessen und bleibt fester Bestandteil.
Na, das ist doch prima. Moin Moin, sagt der FC St. Pauli am Wochenende zu Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, da gibt es kaum einen geeigneteren, sinnvolleren Gesprächspartner, der die beiden Vereine so gut einschätzen kann wie Sie. Von daher vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Ja. Ich habe jetzt aber ganz aktuell gar nichts zu St. Pauli oder Mönchengladbach, sondern ich zitiere mal aus einem Artikel, der online in der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeine erschienen ist, den ich vorhin noch gelesen habe, da sie ja jetzt vor kurzem interimsmäßig mal beim KSV Hessen Kassel übernommen hatten. Da ist ein Zitat von Ihnen: Ich habe viele Jahre nicht verstanden, abzuschalten. Das hat mich viel Kraft gekostet, aber der Fußball macht mir einfach Spaß. Er lässt mich nicht los. Jetzt konnten Sie aber abschalten vom KSV Hessen Kassel nach 3 Spielen, ne? Und fühlen Sie sich entspannt?
Ja, es war eine Situation, dass mich Sören Gonter, den ihr ja auch alle noch gut kennt, ja, den ich ja schon seit über 20 Jahren, glaube ich, kenne, schon in Baunatal kannte, ich war ein bisschen mitbeteiligt, dass er dann nach Paderborn gegangen ist, zu seinen ersten Profieinsätzen kam und später hat er unter mir gespielt dort, habe ihn später auch noch zum FC St. Pauli dann rübergeholt und auch da war er ja lange Jahre dann auch Kapitän und ja, glaube ich, ein guter alter Bekannter. Und er ist jetzt Manager, sportlicher Leiter beim KSV Hessen Kassel. Das ist hier so meine Heimat in der Regionalliga. Und dann hatte er ein kurzfristiges Problem, nämlich, dass er sich in der Situation sah, er muss den Trainer wechseln. Aber er hatte sich noch nicht ausführlich genug Gedanken gemacht darüber, den neuen Coach zu verpflichten und dann Pokalspiel 2 Tage später anstand. Und er einfach den Gedanken hatte, dass es jetzt relativ zügig gehen muss, fragte er mich an, ob ich nicht aushelfen könne. Und das habe ich dann 14 Tage gemacht. Ich hatte gehofft, es dauert nur eine Woche. Am Ende sind es 2 Wochen geworden. Aber auch das war okay, weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist natürlich alles eine etwas kleinere Ebene. Das ist ja so der semi-professionelle Bereich. Und auf dieser Ebene hat es aber trotzdem mit den Jungs, auch mit dem Trainerteam, sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass sie jetzt wieder in die Spur kommen, so nach und nach.
Spielt ja auch ein Hamburger in Kassel. Ich habe mir den Kader mal angeschaut, Tyron Dua, der früher hier beim 1 Splitter TV gespielt hat.
Ah, okay. Na, das wusste ich gar nicht.
Das auch eben erst nachgeschaut gehabt.
Ja, ist im Moment leider auch verletzt und angeschlagen, deswegen konnte er unter mir jetzt nicht spielen. Vielleicht sind wir deshalb auch noch nicht so oft im Gespräch gewesen, nee, und hat mir nicht von Hamburg erzählen können.
Vermutlich. Dass es jetzt nicht länger als 14 Tage ging, lag wahrscheinlich primär daran, wie Sie selber sagten, semi-professionell und es ist natürlich von Interesse, wieder in einen komplett professionellen Fußball zurückzukehren, ne?
Ja, einerseits, andererseits ist es natürlich immer so, wenn man in seiner eigenen Heimatstadt einen Verein trainiert und der KSV Hessen Kassel spielt jetzt zwar nur in der Regionalliga, aber er ist hier in der Region schon ein großer Verein und es gibt eine gewisse Tradition, früher auch lange Jahre in der zweiten Liga gespielt. Und dann wirst du natürlich immer wieder damit konfrontiert und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann in der Heimat das machen soll. Ich will das nicht für alle Zeiten ausschließen, aber ja, im Moment ist es so, wie es ist und das ist auch ganz gut so. Ich bin dem Verein aber weiter sehr verbunden und bin mit Sören eng in Kontakt und auch mit dem neuen Trainer, mit dem René Klingbeil und verfolge das jetzt schon sehr, sehr aufmerksam.
Ja, jetzt haben Sie eben gesagt, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht hier, Teil 2 des Kraft gekostet, Zitat war ja auch, ja, Fußball macht mir einfach Spaß, er lässt mich nicht los. Was macht Ihnen so viel Spaß daran?
Ja, die Arbeit mit den Spielern auf dem Platz. und Dinge zu entwickeln. Also das sind eigentlich, diese beiden Sachen gehören für mich irgendwie ein bisschen zusammen. Ich habe schon immer Positionen begleitet, jetzt als Trainer, aber in Paderborn war ich auch sportlicher Leiter. Ich war lange Jahre Leiter des NLZs dort oder haben versucht, dort eins aufzubauen. Es war ja alles noch in den Kinderschuhen. Ich war als Jugendstützpunktkoordinator beim DFB angestellt. Also es sind alles Dinge gewesen, in denen man ja junge Spieler weiterentwickelt, aber in denen man auch Strukturen entwickelt. Und ja, das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
Gut, wir haben, wie gesagt, das ein bisschen begründet, Kassel, warum es nicht weitergeht, was als Ziele denkbar wären. Der Fußball macht Spaß, was Spaß macht. Wenn Sie jetzt die Bundesliga sich ganz allgemein anschauen, was macht daran Spaß? Welche Teams machen Spaß? Welche spielerischen Entwicklungen machen Freude?
Ja, sicherlich war das bei Borussia Mönchengladbach nochmal ein anderer Schritt in einen ganz anderen Bereich. Also ich hatte natürlich das auch unfassbare Glück, dann nach dem Rücktritt von Lucien Favre eine Mannschaft übernehmen zu dürfen, die einfach wahnsinnig gut aufgestellt war. Es sind fantastische Fußballer drin gewesen. Und es gab einfach ein paar Stellschrauben, warum die Dinge nicht so funktioniert haben. Und ja, wir haben mit dem Trainerteam zusammen und vor allen Dingen auch sehr stark mit der Mannschaft zusammen. Wir haben das als eine sehr enge Gruppe. Ich habe die Spieler immer sehr, sehr stark dann mit einbezogen. Dinge verändert und dann haben wir es irgendwie geschafft, relativ schnell den Turnaround hinzubekommen. Und dann hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Spielern auf einem solchen Leistungsniveau zusammenarbeiten zu dürfen, weil du kannst zum Beispiel in diesem Bereich dich nochmal taktisch um ganz andere Dinge kümmern als vielleicht ein, zwei Klassen tiefer. Also wo es vielleicht auch noch mehr um Basics geht, wo es auch noch mehr um auch Kampf geht. So hast du da schon in der Bundesliga, zumindest bei Borussia Mönchengladbach, die Situation gehabt, dass die Spieler einfach fußballerisch unfassbar gut waren und darüber hinaus taktisch eine tolle Auffassungsgabe hatten. Du hast Dinge mit ihnen besprochen an der Tafel und dann bist du rausgegangen und dann haben die das einfach gemacht. Und ja, das ist einfach nicht selbstverständlich. Also dieser Transfer, so aus der Theorie Dinge zu besprechen. Ich erinnere mich damals, als wir gegen Bayern München gespielt haben, kam ich auf diese Idee dann, dass wir ja eigentlich, also wir hatten ja permanent den Rhythmus Mittwoch, Samstag. Und deswegen und ich war ja damals auch noch in so einer Phase, wo das alles sehr neu war. Und ich habe mich eigentlich dann immer nur so um die nächsten anderthalb Spiele gekümmert, halt um das Aktuelle und dann schon einen kleinen Blick voraus. Aber man wollte sich auch konzentrieren auf das Aktuelle. Und dann hast du eigentlich nur zwei, drei Tage und dann analysierst du Bayern. Und dann kamen wir halt im Trainerteam auf die Idee, spielen wir da nicht Dreier- oder Fünferkette, um das besser zu verteidigen, weil die Bayern schon damals mit drei sehr offensiven und die beiden hohen Außenverteidigern gespielt hat, mit fünf Leuten in der letzten Reihe. Und dann hat sich das einfach angeboten, diese Fünferkette herzustellen. Und da hatten wir aber gar keine Zeit, das zu trainieren. Wir haben das in der Theorie besprochen. Wir haben es uns an der Tafel angeschaut. Wir haben versucht, nochmal über ein, zwei Animationen das auch zu zeigen. Ja, und dann sind die Jungs rausgegangen, haben das einmal trainiert und haben gesagt, ja, das funktioniert, das machen wir. Und da haben sie es einfach umgesetzt. Und das ist dann schon auch immer wieder erstaunlich, dass das dann auf diesem Leistungslevel so gut funktioniert. Das muss ich dann wirklich sagen.
Mhm. Sie haben gesagt, wie schnell es möglich ist, dann taktisch auch Dinge umzusetzen, dass das ein ganz anderes Level ist als tiefer. Jetzt in der aktuellen Saison, die jetzt 10 Spieltage alt sind, ist Ihnen etwas besonders aufgefallen von der Spielweise, wie sie sich vielleicht im Vergleich zur vergangenen Saison verändert hat in der Bundesliga, dass so vielleicht ein ganz grober Eindruck, dass deutlich mehr Mannschaften eher gegen den Ball spielen, dass es wenig Teams gibt, die gern mit dem Ball spielen und da was anzufangen wissen?
Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Da haben wir natürlich auch die verschiedensten Mannschaften in der Bundesliga und verschiedene Ansätze. Es gibt im Moment und in der letzten Zeit eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viele neue Tendenzen. Also die Viererkette ist, glaube ich, stabil. Die Dreier- und Fünferkette ist etwas, was wir damals mit Gladbach ja das war dann 2015, 2016, glaube ich, in diesem Zeitraum gespielt haben. Das war dann noch sehr selten, aber mittlerweile spielt, glaube ich, die halbe Liga auch Dreier- und Fünferkette. Also auch das ist fest im Programm aller Mannschaften drin. Die können das relativ flexibel auch wechseln. Das, was ich so ein bisschen verfolgt habe in der Bundesliga, auch im höchsten Bereich, ist, dass bei einem hohen Pressing fast alle Mannschaften mittlerweile schon sehr mannbezogen spielen, also sehr stark Richtung 1 gegen 1 tendieren, um wirklich alles zuzustellen, weil die richtig guten Teams in der Liga einfach fußballerisch in der Lage sind, von hinten herauf auch unter Druck aufzubauen. Und mit dem Torwart bist du eh immer mit einem Spieler in der Überzahl. Die Torhüter spielen mittlerweile alle gut mit. Das hat man ja, sieht man selbst bis in die zweite Liga bei Magdeburg beispielsweise, wo der Torwart auch sehr stark mit einbezogen ist. Und das ist so eine kleine Entwicklung, die ich jetzt gesehen habe. Wir hatten jetzt gerade Bundesliga-Trainertagung und das war in Stuttgart. Wir haben das fantastische Spiel vom VfB gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Und auch da hast du wieder gesehen, beide Mannschaften, wenn sie im hohen Pressing war, wenn sie sich zurückziehen, ist das etwas anderes. Aber wenn sie hochgepresst haben, früh im Aufbau gestört haben, dann war das sehr, sehr mannbezogen. Das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die man im Moment erkennen kann. Ansonsten, ja, sind wir, glaube ich, im taktischen Bereich. Hat sich schon sehr, sehr viel entwickelt in den letzten Jahren. Die verschiedensten Positionswechsel, die verschiedensten Räume werden bespielt, die verschiedensten Arten vom 4-2-2-2, wie es auch Leipzig über lange Zeit gespielt hat, mit vielen schnellen Bällen in die Tiefe. Gibt es aber auch Mannschaften, die stark über den Ballbesitz gehen. Und auch die Bayern wollen eigentlich jetzt wieder immer den Ball haben. Und ja, also es ist unterschiedlich in der Liga.
Wenn wir auf die beiden Vereine, die wir jetzt hier in der Folge heute etwas näher betrachten, eingehen, was lässt sich beim FC St. Pauli in der Saison erkennen? Da gab es ja auch durchaus taktisch schon größere Veränderungen im Vergleich zur vergangenen Saison unter Fabian Hürzeler, jetzt auf Alexander Blessin.
Ja, neuer Trainer, neue Ideen, neuer Ansatz. Ich glaube, grundsätzlich wollte er natürlich den erfolgreichen Weg auch fortführen, aber es ist halt auch Bundesliga. Ne? Wir haben nicht umsonst damals auch bei St. Pauli immer gesagt, wir wollen eigentlich zu den Top 25 in Deutschland gehören. Das bedeutet, wenn es geht, wenn es machbar ist, in die erste Liga vorzustoßen. Aber natürlich weiß man auch, dass Vereine wie St. Pauli oder auch Bochum oder Heidenheim, dass es für diese Vereine wirklich sehr, sehr schwer ist, sich in der Bundesliga zu etablieren. Die Konkurrenz ist riesig und es sind auch Top-Mannschaften in der zweiten Liga, die ja wahnsinnig gute Voraussetzungen haben. Deswegen sich da zu halten, ist schwer. Und ja, in die Saison ist, glaube ich, St. Pauli unglücklich gestartet mit, glaube ich, 3 Niederlagen am Anfang. Ja, das ist dann immer, man ist sofort unter Druck und man hat so ein bisschen Stress, aber sie haben sich jetzt auch stabilisiert, haben gerade auch gegen sehr gute Mannschaften in dieser Liga jetzt gezeigt, dass sie mithalten können. Ja, und jetzt müssen sie einfach beweisen, dass sie dass sie nicht nur mithalten können, sondern dass sie dann auch den einen oder anderen Punkt mehr holen können. Und klar, das, was immer der Punkt insbesondere für die Aufsteiger ist, es ist wahnsinnig schwierig, in der ersten Liga Tore zu schießen. Und das ist im Moment so der Knackpunkt, glaube ich, beim FC St. Pauli mit 7. Also sie sind von den 12 Gegentoren, glaube ich, sind sie relativ gut in der Liga, gehören sogar zum obersten Drittel, aber mit 7 erzielten Toren sind sie relativ weit hinten und da müssen sie versuchen, in der Offensive durchschlagskräftiger zu werden. Und du weißt eigentlich schon immer, du musst entweder zu 0 oder zu 1 spielen, um dann am Ende mindestens einen Punkt zu holen. Und ja, das muss in die Köpfe rein. Aber ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg. Sie haben jetzt auch gegen Bayern, auch wenn es 0-1 gewesen ist, das Spiel verloren ging, haben sie da eine gute Leistung gezeigt und hoffe und denke auch, dass sie jetzt den einen oder anderen Punkt holen können. Sie sind noch relativ gut auch an den anderen Mannschaften am Tabellenmittelfeld dran. Das ist soweit nicht auseinander. Da halte ich doch vieles für möglich.
Bevor wir ein bisschen tiefer so auf die Vereinsstruktur, Vereinskulturen bei der Clubs eingehen, vielleicht noch ganz kurz sportlich auf der Gegenseite. Gladbach, was zeichnet die Mannschaft aus in dieser Saison?
Dass sie weiter auf der Suche nach Stabilität ist. In den letzten Jahren gab es einfach eine Reihe von Wechseln. Natürlich hat sich in der Mannschaft personell relativ viel verändert, aber auch im Trainerbereich. Und natürlich das ist ja das Fantastische. Also es kommt ja irgendwann die Frage, was beide Mannschaften verbindet oder beide Clubs verbindet einfach diese unfassbare Fanbase, die beide Mannschaften haben. Und es wird einfach wahnsinnig drauf geschaut. Und natürlich ist auch bei Borussia Mönchengladbach eine relativ hohe Erwartungshaltung da, auch aufgrund vergangener Jahre. Und ich habe es ja selbst noch kennenlernen dürfen mit Champions League und all dem. Aber dieses Niveau zu halten ist nicht leicht, insbesondere wenn man halt auch sieht, dass andere Mannschaften in dieser Liga wirklich finanziell vielleicht noch bessere Voraussetzungen haben. Dann immer unter die ersten 5, 6, 7 zu kommen, ist einfach sehr, sehr schwer. Und da hat die Borussia ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ist so ein bisschen ins Schlingern gekommen in den letzten Jahren und ich hoffe, dass sie sich jetzt stabilisieren können. In dieser Saison ist es eigentlich, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen noch zu wenig ist, aber eigentlich ganz ordentlich gelaufen gegen die Mannschaften, gegen die sie weitgehend punkten können und müssen, haben sie gepunktet. Natürlich ist es dann, ich glaube, sind erste Saisonspiel gleich mit dem 2-3 gegen Leverkusen gestartet. Das war dann unglücklich, aber insgesamt sind sie jetzt in einer Position, wo ich denke, dass sie sich stabilisieren können. Und ich glaube, mit so einer Stabilisation und ein bisschen Ruhe wächst auch das Selbstvertrauen und der Mut. Und dann kann die Borussia auch eine ordentliche Rolle in der Bundesliga spielen.
Wenn Sie jetzt fußballerisch das Ganze betrachten, was fällt auf am Fußball der Borussia?
Ich habe jetzt nicht jedes Spiel so intensiv verfolgt, als dass ich jetzt eine besondere Entwicklung jetzt mir dann ein Urteil erlauben dürfte. Aber ja, insgesamt war es natürlich schon immer so, dass die Borussia eigentlich sehr offensiv eingestellt ist, ausgerichtet ist. Aber das auch immer nicht so ganz einfach ist, dann die Balance zu finden. Und ich glaube, das ist etwas, wonach sie auch momentan noch so ein bisschen suchen, nach dieser guten Balance. Aber es gilt eigentlich auch, ja, das ist eigentlich für jede Mannschaft so das Wichtigste, dass man genug investiert in die Offensive. Das gerade bei St. Pauli haben wir da auch gerade drüber gesprochen. Offensiv vielleicht ein bisschen mutiger noch zu sein, aber klar, du darfst auch wieder die Defensive nicht vernachlässigen. Und das ist halt schwierig, diese Balance hinzubekommen. Das dauert ein bisschen und ja, deswegen, das ist in den einzelnen Spielen auch unterschiedlich gut gelungen. Das ist auch der Borussia unterschiedlich gut gelungen. Mal war das offensiv manchmal einen Tick drüber und dann bist du hinten ein bisschen anfälliger. Manchmal hat zu wenig Mut gefehlt und dann, ja, so entwickeln sich dann halt so Spiele. Aber wie gesagt, ich glaube, mit einer gewissen Stabilität können sich dann beide Mannschaften auch in eine gute Richtung entwickeln und St. Pauli die Klasse halten und die Borussia in einem Bereich landen, einstellig vielleicht, den sie auch irgendwo anstrebt.
Die Suche nach Stabilität ist ein ganz gutes Stichwort dafür, generell für Borussia Mönchengladbach. Als Sie Trainer dort waren, das übernommen haben, so dann die anderthalb Saisons dort, das war eine extrem erfolgreiche Zeit. Das war Champions League, das war Top 4 und ich erinnere mich, dass Gladbach eigentlich regelmäßig unter den Top 5, Top 6 dabei war oder zumindest die Ambition hatte und immer die Chance hatte. Das ist in den vergangenen Jahren nicht mehr ansatzweise der Fall gewesen, überhaupt nicht mehr denkbar. Was ist denn ganz einfach gefragt, was ist denn passiert in der Zeit, dass es jetzt doch so sukzessive, also kein Absturz, aber einen langsamen, sanften Tiefflug gab?
Ja, es ist, man muss natürlich immer sehen, was ist so die Normalität. Und Max Eberl und ich, wir haben damals auch schon immer gesagt, das, was die Borussia zum damaligen Zeitpunkt auch schon unter Lucien Favre, also Lucien ist mit der Mannschaft ja Tabellendritter geworden, hatte sich für die Champions League qualifiziert. Das war nicht unbedingt das, was der Kader wiedergespiegelt hat. Sie haben einfach sehr, sehr gut performt und vielleicht aus vielen glücklichen und guten Umständen, dazu aber auch einer sehr guten Leistung und einem Spielen am höchsten Level erreicht, dass sie so weit oben gelandet sind. Aber das ist dann immer nicht so die Normalität. Und plötzlich war man im darauffolgenden Jahr, das war ja auch für uns alle irgendwie damals vollkommen überraschend, dass die Mannschaft dann, ich glaube, die ersten 5 Bundesligaspiele verloren hat, Tabellenletzter war, schon einigen Abstand hatte und auch das erste Champions-League-Spiel auswärts verloren hatte. Und obwohl sich gar nicht so wahnsinnig viel, es gab ein paar Veränderungen, ein Lars Stindl ist damals dazugekommen. Klar, es waren Leistungsträger auch verletzt wie Martin Stranzl oder Ruhl Brauers, die jahrelang auch die Innenverteidigung stabilisiert haben, die dann verletzt waren. Da gab es so einen kleinen Umbruch. Aber mit Sicherheit war die Borussia natürlich von ihrem ganzen Potenzial in der Lage, eine ganz andere Rolle zu spielen. Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen, ja, sah Lucien eben eine Situation, in der er irgendwie sagte, ich komme da jetzt gerade nicht weiter. Hat uns alle ja auch überrascht. Er wäre ja auch nie entlassen worden, sondern es kam ja von ihm aus, dieser Rücktritt. Und ja, wir haben dann einfach angesetzt und haben versucht, dann einfach Dinge zu beeinflussen, die wir beeinflussen können. Haben schon damals gesehen, dass das Verteidigen nicht unsere allergrößte Stärke war und dass wir aber ein wahnsinniges Potenzial in der Offensive hatten. Und dann haben wir uns einfach gesagt, lass uns so lange und so weit wie möglich vom eigenen Tor wegbleiben. Also wir greifen einfach so hoch an wie möglich, versuchen frühe Ballgewinne zu haben und versuchen einfach unsere Stärke in der Offensive zu nutzen. Ja, und das, diese Idee haben wir mit der Mannschaft entwickelt. Die Jungs haben das damals unfassbar gut umgesetzt und dann gewinnst du das erste Spiel und das zweite und du bist plötzlich in so einem Flow. Du hast diesen Mut plötzlich wieder, der vorher nicht da war. Dieses Selbstvertrauen ist gewachsen und dann hat sich einfach eine tolle Saison entwickelt. Und dann, aber auch da muss man wieder sagen, haben wir einfach teilweise auch über unserem Level gespielt. Also das war gut und wir haben ja, ich habe immer wieder auch Kontakt, die Borussia-Fanszene ist riesig und selbst hier auch in Kassel gibt's Fanclubs und Fanvereine und es gibt immer wieder mal Begegnungen und da wird immer wieder von diesen Spielen geträumt, die wir gemacht haben, ob das gegen Barcelona war oder Manchester City oder Juventus Turin oder Sevilla zu Hause, wo wir ja einfach einen Fußball gespielt haben, wo wir selber gedacht haben, das ist ja, was machen wir da jetzt so eigentlich, ne? Dass wir das so, ja, wir wollten einfach sehr aktiv sein und haben gesagt, so für uns, wir denken, dass wir so zum obersten Drittel der Bundesliga gehören und das bedeutet, dass wir einfach grundsätzlich versuchen, alle Spiele in die Hand zu nehmen, das Spiel selber zu dominieren, zu gestalten, so schnell wie möglich die Bälle zu gewinnen. Und wenn wir einen Ball nicht haben, dann holen wir uns den Ball so schnell wie möglich wieder. Das war so die Grundidee. Und natürlich kostete das auch wahnsinnig viel Kraft und Aufmerksamkeit, also sehr, sehr viel Konzentration. Wir sprechen jetzt vor allen Dingen von einem sehr, sehr guten Gegenpressing. Wir waren auch so aufgestellt, dass wir relativ viele Spieler immer relativ weit vorne hatten, sodass wir einfach bei Ballverlust relativ schnell zugreifen können. Aber das erfordert, wie gesagt, eine wahnsinnig hohe Intensität. Und diese Intensität, das haben wir schon im ersten Jahr gemerkt, dass das Richtung Winterpause echt schwer wurde zu halten. Und im zweiten Jahr hat es uns ein bisschen das Genick gebrochen. Da haben wir auch eigentlich sehr gut angefangen. Aber man darf damals nicht vergessen, ich glaube, es war EM. Zu dem Zeitpunkt, es waren etliche Spieler bei den Nationalmannschaften, die Spieler, die nicht bei der EM waren, die sind mit ihren Nationalmannschaften, ich kann mich an Andreas Christensen erinnern, wo wir alles versucht haben, um das zu verhindern, aber der kam mit einem Spiel Erfahrung aus der Premier League von Chelsea nach Gladbach, macht dann in der Saison 40, 45 Spiele und ist dann am Ende der Saison mit seiner Nationalmannschaft nach China gereist und hat da 3 Tage Pause gemacht. Und dann hatten wir das Problem, nicht nur, dass da EM war, sondern dass wir hatten auch das Problem, dass wir Champions League Quali spielen mussten als Tabellenvierter. Und die Quali war 2-3 Wochen vor dem ersten Bundesligaspiel. Also es war ein brutal enger Zeitrahmen. Und ja, viele Spieler hatten eine sehr kurze, sehr geringe Pause. Die Belastung war extrem hoch. Das haben wir noch rein bis in den Oktober gehalten, aber dann auch nach diesen nächsten Länderspielpausen haben wir danach einfach gemerkt, das hat an unseren Kräften gezerrt und dann gab es das ein oder andere Ergebnis. Wir konnten einfach nicht mehr mit der Power spielen und klar, da muss ich dann sagen, war es vielleicht auch mein Fehler, wo wir hätten vielleicht vom Spielansatz mal mehr auf Kontrolle spielen müssen, mal defensiver spielen müssen. Ja, vielleicht hätten wir auch einfach, auch ich erkennen müssen, du, das ist eine ganz normale Phase. Das waren ja vorher auch so. Lass uns die Winterpause überstehen. Wir sammeln wieder unsere Kräfte und danach greifen wir wieder an. Ja, hätte ich das damals so gemacht, wie ich es heute sehe, dann wäre es vielleicht auch länger gegangen. Mhm. Aber so war einfach der Druck groß. Und ja, du hast ja auch schon gesagt, es ist dann einfach auch so gewesen, dass die Erwartungshaltung, sobald du mal aus den Plätzen 5, 6, 7 raus warst, da wurde es schon schwierig, ne? Die Erwartungshaltung war riesig aufgrund der Leistung, die man einfach über eine längere Zeit dann auch gezeigt hat.
Das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit tatsächlich in den vergangenen Jahren. Also wo es damals, zur damaligen Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, war, das wäre ja zeitweise schön, wenn man das mit jetzt vergleicht, wo es eher so ein böse gesagt, so ein bisschen so ein Rumgedümple ist und es geht nicht wirklich voran und sind wenig Perspektiven erkennbar. Das ist so wirkt, als haben wir irgendwie Entwicklungen verschlafen oder es gibt momentan keinen klaren Weg da heraus aus bis in unteren Drittel bis grauen Mittelfeld der Tabelle.
Ja, du musst schon schauen, dass du natürlich von den Kader auch immer so aufstellst, dass du in dem Bereich mindestens spielen kannst, den du da so anstrebst. Aber heutzutage ist es auch nicht mehr so einfach, dann so die absoluten Top-Spieler zu finden, die dich dann auch so entwickeln. Wir hatten damals, muss man sich einfach die Mannschaft mal anschauen, ne? Also Andreas Christensen hatte seine erste Saison so, der spielt heute bei Barcelona. Wir hatten mit Granit Xhaka schon jemanden, der damals ordentlich schon unter Lucien gut gespielt hatte, der dann bei mir auch Kapitän geworden ist und der dann plötzlich ein Leader war, ja, wie wir ihn heute in Leverkusen sehen, der seine internationale Karriere gemacht hat, der Weltklasse-Mittelfeldspieler geworden ist, ein Moda Hut, der seine ersten Spiele dann von Anfang an bei uns gemacht hat, der einfach von der ersten Sekunde an geliefert hat, oder Nico Elvedi mit 19 Jahren. Ja, und das sind einfach Spieler gewesen, die dann schon eine sehr, sehr gute Perspektive hatten, die jung da reinkam in diese Situation, aber dann halt auch geliefert haben. Das muss man dann einfach, aber das Glück hast du halt auch nicht immer. Und Bayern Leverkusen ist jetzt letzte Saison deutscher Meister geworden und da passte einfach alles. Ein Top-Trainer mit Top-Verpflichtungen, da saß fast jede Verpflichtung saß zu 100%. Mhm. Und dann kann sich etwas, wenig Verletzung, und dann kann sich etwas entwickeln, was man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Aber das klappt eben nicht immer, weil das versuchen natürlich alle anderen auch. Und das ist immer die Schwierigkeit, sich dann in der Konkurrenz dann auch durchzusetzen. Und das ist klar bei Borussia Mönchengladbach auch so. Sie hatten auch unter Rose super Zeiten, auch Champions League gespielt. Ja, ja, und danach ja, hat's nicht so dann den einen oder anderen Leistungsträger verloren. Der ein oder andere hat man nicht so dazu bekommen, wie man sich's vielleicht erwartet hat. Und ja, dann ist es so ein bisschen in diese Richtung gegangen und dann fehlen einfach ein paar Plätze und dann ist man ja schnell, wie man so schön sagt, Mittelmaß, aber man kann auch sagen, man hat Anschluss nach oben ans obere Titel oder so, ne? Also man,
das stimmt, das wäre die positive.
Also wenn man sich mal die Mannschaften anschaut, was für Möglichkeiten da auch die Teams oben haben, das muss man dann auch in Relation sehen.
Gerade wenn man weniger Möglichkeiten hat, muss man ja zum Teil etwas cleverer scouten. Wie stehen Sie beispielsweise zu Scouting, was sehr datenbasiert ist, was ja auch einige Mannschaften mittlerweile machen, die rein nach Statistiken gehen?
Ja, machen ja mittlerweile eigentlich auch fast alle Mannschaften und alle Vereine. Ich kann nur sagen, aus meiner Zeit damals weiß ich, und Steffen Korrell ist ja bis heute auch noch da und Mario Vossen, ehemalige Mitarbeiter. Also alles Leute, die in diesem Scouting-Bereich arbeiten, in verantwortlicher Position, und das war top. Das war damals schon top, und die beobachten die Europa, die ganze Welt, die sind überall unterwegs. Und in der Art und Weise, wie dort Spieler beobachtet werden und verpflichtet werden, das ist schon sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, ja, es kann einfach, manchmal klappt es, funktioniert es bei Spielern und manchmal nicht. Also da, du kannst die Wahrscheinlichkeit natürlich mit allem, was du hast, erhöhen, dass du dich informierst über den Spieler. Wie ist er menschlich? Was macht er im Umfeld? Kann er sich wohlfühlen? Passt es einfach so in unsere Mannschaft? Aber am Ende des Tages zeigt sich das immer erst dann bei den Vereinen, ob sie dann in der Lage sind, wirklich sich da so durchzusetzen oder nicht. Lars Stindl hatte, glaube ich, am Anfang bei der Borussia auch in den ersten 4-5 Spielen irgendwie Probleme, hat dann auch oft im Zentralmittelfeld oder auf der Seite gespielt. Ich habe ihn dann weiter vorne gesehen und ja, plötzlich irgendwann abgetreten ist er dann als Capitano und als absoluter Top-Spieler der Bundesliga. Und ja, so entwickeln sich einfach dann auch Spieler auch in ihren Persönlichkeiten, und das ist nicht immer so vorab zu sehen und zu planen.
Mhm. Können wir mal auf den FC St. Pauli zu sprechen, den Sie waren, bevor Sie noch in Gladbach waren. Ja. Was sind so die prägendsten Erinnerungen an die Zeit damals, 2011, 2012?
Ja, damals, es ging auch alles sehr schnell, weil ich hatte in Paderborn dann den Vertrag aufgelöst, weil ich auch gesehen hatte, ich war da schon einige Jahre dann dort und die Entwicklung war ein bisschen schwierig. Und gab es kurze Zeit später schon das Angebot vom FC St. Pauli, der damals leider dann aus der ersten Liga abgestiegen ist. Auch, glaube ich, wirklich eine schwere Saison auch hatte in der ersten Liga, aber natürlich auch mit Helden bestückt war. Das war ja dann, das ist ja dann wirklich die Heldenzeit, ne? Wir sprechen ja wirklich über Jungs, die dann den FC St. Pauli in einer Art und Weise geprägt haben, ob das angefangen von Fabian Boll und Morena und Volz und ja, Gesundheit und Ebbers und all den, also das waren ja einfach herausragende Spieler, die den Verein aus unteren Klassen ganz nach oben bis in die Bundesliga geführt hatten. Und ja, das war dann schon auch eine besondere Herausforderung. Und dann ist es natürlich nochmal ein Verein, wie es in Deutschland keinen zweiten gibt. Er ist einfach auch mit einer Fangemeinschaft, mit einer Einstellung der Fans zum Spiel, aber auch zu diesem Verein, mit einer sehr starken, auch politischen Meinung. Und ja, das ist einfach der FC St. Pauli ist einfach in der Beziehung ein Verein, wie es ihn eben in Deutschland nicht ein zweites Mal gibt.
Als Trainer, wenn man dort arbeitet, auch gerade von einem externen Standort dorthin kommt, das Politische, das den Verein ja eben so einzigartig macht, dass ihn auch im Profil schärft, ist das belastend, störend? Ist das für einen Trainer eine Aufgabe? Ist es vielleicht etwas, was man auch positiv nutzen kann? Oder kommt man im sportlichen Bereich damit gar nicht so stark in Verbindung?
Ja, natürlich versuchst du dich als Trainer auch auf deine Aufgaben zu konzentrieren. Mhm. Und das nimmt natürlich einfach auch den zeitlichen Rahmen ein. Das ist einfach, wir trainieren dann, du trainierst relativ viel, du bereitest ja Trainingseinheiten vor und nach, du bereitest dich auf die Gegner vor und bereitest die eigenen Spieler auch nach. Also da gibt es schon, auch der Medienanteil ist in Hamburg dann vielleicht dann etwas größerer als in dem ein oder anderen Verein, wobei jetzt auch in der ersten Liga ist das natürlich dann auch gigantisch, aber bei St. Pauli war das damals auch schon in der zweiten Liga so. Aber das ist eigentlich auch etwas, was wahnsinnig viel Spaß macht, weil einfach dieser Verein auch total gelebt wird. Und ja, muss ich auch sagen, ich habe das damals auch nicht immer zu 100% verstanden. Wer es zum Beispiel sehr verstanden hat, war ein Evalin, der einfach auch in diesem Verein so passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Und bei mir hat das einfach auch ein bisschen gedauert, das alles auch so zu begreifen. Und ich habe es natürlich vor allen Dingen immer so aus der sportlichen Perspektive gesehen. Und das ist schon einfach eine Aufgabe und auch eine Herausforderung, aber das hat auch tierisch Spaß gemacht. Ne? Da muss man schon auch sagen. Also wir waren auch, ich glaube, wir hatten mit einer der besten Heimbilanzen so in der Geschichte des FC St. Pauli und die Spiele am Millerntor, die werde ich nie vergessen. Also es gab Spiele, die habe ich nie wieder so laut erlebt und so emotional, das war gigantisch. Deswegen, das ist schon, sind schon besondere Erinnerungen.
Der Verein hat ja in der Zwischenzeit unheimlich viel rausgeholt. Ja. Sehr viel aus der Marke tatsächlich gemacht. Das Vermarktungspotenzial extrem gesteigert und beziehungsweise auch ausgeschöpft im sportlichen Bereich entwickelt. Also das sind richtig gute Fußballer, die das spielen, durch die Bank weg. War das damals 2011, 2012 rum absehbar, dass so eine Entwicklung möglich ist, dass das im übertragenen Sinne vielleicht sogar ein schlafender Riese war durch das Markenpotenzial, der nur geweckt werden musste?
Also das war vorher schon ein Riese. Also diesen Begriff vom schlafenden Riesen habe ich auch hier in Kassel schon öfter gehört. Aber St. Pauli war schon immer ein Riese. Also diese Fanbase, das, was so dahinter steckt, hinter diesem Verein, der Verein an sich, das ist einfach, der ist schon was Besonderes. Aber die Strukturen, die sportlichen Strukturen, Trainingsgelände und all diese Dinge, diese Infrastruktur, das ist natürlich etwas, was man dann sich irgendwann auch erarbeiten muss. Und ja, ich kann mich damals erinnern, ich meine, zu meiner Zeit waren wir gerade, man begann gerade alles umzubauen. Wir haben eigentlich die ganze Zeit, in der ich da war, in Containern gearbeitet, weil an der Kollaustraße eben umgebaut wurde und die Bedingungen damals. Ja, das war schon extrem. Also ich war schon sehr überrascht, dass überhaupt dass erste Liga unter diesen Bedingungen überhaupt möglich sind. Aber für die Jungs war das alles irgendwie selbstverständlich. Die kannten ja zum großen Teil auch den Verein über viele Jahre nicht anders. Und klar, habe ich natürlich immer sehr viel auch Energie darauf verwandt und auch immer wieder gesagt, Leute, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen in dem und dem Bereich, müssen wir einfach uns noch besser aufstellen, um mithalten zu können. Und ja, war ich vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig, hätte ich vielleicht auch manchmal nicht alles so massiv einfordern sollen. Aber natürlich willst du auch, dass so ein Verein vorangeht, aber das braucht einfach auch Zeit. Und das war bei Borussia Mönchengladbach auch so. Der Verein hat ja auch viel, also das vereint auch wieder beide Vereine, viel in Infrastruktur investiert. Also gerade damals, auch in dem zweiten Jahr, wir haben dann Granit Xhaka nach Arsenal abgegeben, ich glaube für 45 bis 50 Millionen. Und natürlich hat der Verein dann auch viel Geld in diesem und darauffolgenden Jahr darauf verwandt, die Infrastruktur auszubauen und hat eines der Top-Trainingszentren jetzt in Deutschland da stehen. Und diesen Weg ist auch der FC St. Pauli gegangen. Also auch da hat es gedauert, auch jetzt über einige Jahre, aber die Entwicklung ist eine sensationelle und es macht schon Spaß, so die Entwicklung des Vereins, der Mannschaft bis rein in die erste Liga zu verfolgen. Und klar, man kennt natürlich auch noch, schon noch Kontakt zu den einen oder anderen, auch Fans und Leuten, die das sehr intensiv verfolgen. Und ja, das ist schon, freut mich natürlich extrem.
Gibt es noch Kontakt zu jemandem, der aktuell jetzt richtig engagiert dabei ist?
Jetzt spielermäßig wüsste ich jetzt nicht, natürlich nicht. Also das ist ja schon ein paar Jahre jetzt her. Aber es gibt natürlich aus dem Umfeld, ja damals auch, alleine auch, es gibt noch Kontakt zur Fanszene. Also da gibt es immer noch den einen oder anderen, wo man jetzt nicht ständig Kontakt hat, aber doch mal regelmäßig. Und ja, das hat sich einfach so entwickelt. Und ja, es ist schon, also ich fahre dann schon, wenn es nach Hamburg mal immer geht, plane ich natürlich schon immer den und den und den und man versucht dann immer irgendwie die Leute zu treffen, die man doch so von früher kennt. Und manche sind natürlich auch noch, verfolgen auch den Weg intensiv, die jetzt vielleicht woanders sind, aber die auch St. Pauli maßgeblich geprägt haben. Ich nenne da jetzt beispielsweise mal so den Flo Bruns, der ja für mich ein damals nicht nur unfassbar wichtiger, sondern auch als Mensch ein fantastischer Spieler war und den ich sehr, sehr hoch schätze und der beim SC Freiburg ja auch eine fantastische Trainerkarriere jetzt ein bisschen macht.
Eben. Sind Sie ab und an noch im Millerntor-Stadion?
Ja, selten. Also Hamburg ist dann schon mal so ein bisschen ab vom Schuss. Aber ich verfolge natürlich viele Spiele, gerade auch im letzten Jahr viele Spiele verfolgt, weil das auch taktisch hochinteressant war. Yeah. Was Fabian natürlich auch gespielt hat. Und klar, das habe ich natürlich sehr intensiv verfolgt. Da ich jetzt auch immer, ich fand auch diese Verbindung, die er hatte zu seinem jetzigen Verein. Und auch da hat er sich ja so ein bisschen mit inspirieren lassen. Also da ich die englische Liga auch sehr mag und ich sehr regelmäßig mir die Spiele dort anschaue, auch ganze Spiele anschaue und auch immer mal in die Analyse dieser Spiele gehe, kenne ich mich da auch ein bisschen aus. Und deswegen habe ich da natürlich auch das schon verfolgt. Also ich habe mir schon immer gewundert, wie dass es da Parallelen gibt, bis irgendwann er selber mal gesagt hat, ja, er war auch mal da und hat sich bei Brighton ein bisschen inspirieren lassen.
Alles klar. Ja, St. Pauli ist ja jetzt dabei, die Trainingsanlagen noch weiter zu entwickeln, noch mehr Plätze dorthin zu bauen. Nichtsdestotrotz haben sie schon sehr gute Spieler. Gibt es Spieler, die Ihnen besonders gefallen oder vielleicht sogar einen Lieblingsspieler der aktuellen Mannschaft?
Lieblingsspieler würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einfach Spieler, die jetzt auch die Mannschaft auch prägen, so wie Irvine oder so. Das sind natürlich die Spieler, die einfach ja schon eine besondere Rolle haben. Und es ist, das muss man halt auch sagen, wirklich in den letzten Jahren auch gut gescoutet worden. Es ist immer wieder auch da. Das ist wieder der Punkt. Es muss einfach dann passen. Ne? Also man muss ein gutes Gefühl bei diesen Verpflichtungen haben, aber trotzdem muss man auch das notwendige Quäntchen Glück haben, dass diese Verpflichtungen dann auch immer so passen. Und das hat zusammengepasst bei St. Pauli und deswegen sind sie dann auch aufgestiegen und haben so eine tolle Entwicklung genommen.
Ja. Die Trainertagung in Stuttgart, da war auch Alexander Blessin, der Stuttgarter ist. Gibt es mit dem Überschneidungspunkte oder Kontakt?
Wir hatten am Montag sind wir zufällig, also da geht die Tagung immer so gegen 13, 14 Uhr zu Ende. Und da sind wir dann so die letzten 200-300 Meter zusammen Richtung Parkplatz gegangen. Das hat sich zufällig so ergeben. Wir sind also gleichzeitig gegangen und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, auch über St. Pauli und auch über das Spiel gegen den FC Bayern. So, das aber näheren Kontakt gab es jetzt sonst nicht, aber das war noch die Situation, da haben wir uns gemeinsam ausgetauscht. Von daher ist das jetzt ein lustiger Zufall.
Alex Blessin hat ja den Umweg übers Ausland in die Bundesliga genommen. Wäre das für Sie auch vorstellbar, mal im Ausland eine Aufgabe zu übernehmen?
Ja, Ausland war schon öfter jetzt mal eine Möglichkeit, auch in den vergangenen Jahren. Ich fühle mich allerdings auch in Deutschland sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Und wenn dann Ausland, dann muss wirklich sehr, sehr viel zusammenpassen. Dann muss man auch schauen, kann man auch irgendwo eigene Leute mitnehmen, mitbringen. Das ist schon so eine Situation gewesen, dass ich dann gesagt habe, also bin ich nicht 100% überzeugt und dann lasse ich es lieber. Mhm. Also es muss dann einfach, die Grundvoraussetzungen müssen dann einfach sehr, sehr gut passen.
Ja, was generell das so, was Sie momentan machen, also Kassel war 2 Wochen, was sind so die klassischen Aufgaben momentan, was steht an?
Na, natürlich verfolge ich weiter den Fußball sehr, sehr intensiv, mhm. aber all das, was ich über viele Jahre oft vernachlässigt habe, sind natürlich Dinge, die ich jetzt auch privat nutze und die Zeit auch sehr, sehr gut nutze. Und wir ja alle in diesem Bereich einerseits im Job schon auch sehr viel Stress haben, aber wenn wir den eben mal nicht haben, dann ist auch eine sehr, sehr gute Zeit für Erholung und sich mal um sich selber zu kümmern, auch mhm. seine Gesundheit, seinen Körper zu kümmern. Und das genieße ich natürlich auch. Andererseits merke ich auch in diesen 14 Tagen KSV Hessen Kassel, wie viel Spaß mir es macht, mit Spielern zu arbeiten, Spiele zu analysieren. Das ist ja auch etwas, was ich einfach sehr, sehr gerne mache, auch andere Mannschaften zu analysieren, eine Spielidee, Regelmäßigkeiten zu erkennen und wie kann man Lösungen finden, um diesen Gegner wieder zu bespielen. Ja, das sind schon Sachen, die mache ich sehr, sehr gerne. Deswegen bin ich auch hin und wieder noch beim Matchplan, also schöne Grüße an Jan Henkel von der Stelle, beim Sky Matchplan. Es macht auch immer wahnsinnig viel Spaß, weil es da auch darum geht, sich um zwei Mannschaften, um ein bestimmtes Spiel zu kümmern, die Mannschaften dann wieder bis ins Detail wirklich über zig Spiele einfach mal zu verfolgen und auseinanderzunehmen. Was ist das Besondere daran? Ja, das macht mir tierisch Spaß und deswegen bin ich dankbar, dass ich da auch immer mal dabei sein darf.
Also wäre vielleicht auch vorstellbar, eine Rolle in einem Verein einzunehmen, so als Co-Trainer oder in der Analyse, als sportlicher Leiter, Nachwuchsleiter oder so ist
ja, wirklich. Da können sich wahrscheinlich gar nicht so viele vorstellen, mich als Co-Trainer, aber tatsächlich sind diese Dinge, also diese tatsächliche Arbeit des Co-Trainers, ist eigentlich das, was ich am liebsten auch mache. Aber bisher kam diese Anfrage noch nicht. Vielleicht hat man auch nicht die Vorstellung, dass wenn man über so viele Jahre dann in der Cheftrainerrolle war, dass man das überhaupt machen könnte. Aber ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Für mich geht es vor allen Dingen darum, dass ich Spaß an der Aufgabe habe, dass Möglichkeiten der Entwicklung da sind, dass das Sportliche so im Vordergrund steht. Das ist für mich so das Wichtigste. Und ob sowas reinfliegt oder nicht, das werden wir sehen. Und ich verfolge das natürlich immer sehr intensiv auch. Und auch Jugendbereich oder so etwas, auch eine U19, U17, so auf dem höchsten Level, auch das kann ich mir, also es muss immer gar nicht so die Bundesliga sein, ja. sondern einfach dieses Arbeiten mit Spielern oder auch dieses in der Analyse zu arbeiten, im Scouting, mit einem Trainer vielleicht auch zuzuarbeiten. All das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin da nicht so festgelegt. Mein Lebenslauf hat ja gezeigt, dass ich da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht habe und kennenlernen durfte. Und das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, die unterschiedlichen Rollen einzunehmen.
Ja. Was mich persönlich mal so ein bisschen gewundert hat, ich erinnere mich auch relativ gut an die Gladbacher Zeit damals, dass es auch wirklich gut gelaufen ist, dann bis zum Schluss eigentlich. Aber es war überwiegend, würde ich sagen, eine erfolgreiche Episode, dass Sie danach von der Aufgabe und vom Erfolg her nie wirklich daran anknüpfen konnten. Woran lag das? Waren das vielleicht persönliche Präferenzen, weil nichts gefunden wurde oder?
Ach nein, es war schon so. Also ich glaube, die nächste Station war dann Eintracht Braunschweig in der dritten Liga, wo wir, glaube ich, wirklich, wir waren Letzter. Es hat auch keiner einen Pfifferling mehr auf Eintracht Braunschweig gesetzt. Und wir haben es dann tatsächlich damals auch in einer Phase, wo der Trainer gewechselt wurde, der sportliche Leiter damals, der Marc Arnold, war auch schon weg. Mhm. Und ich dann plötzlich in der Situation war, im Winter auch wieder beides zu machen, also auch Spieler zu verpflichten. Ich musste einerseits versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren. Wir wussten aber auch, dass der Kader einfach so aufgestellt war, dass wir damit nicht die Liga halten würden. Und damit war klar, wir mussten trotz einer angespannten finanziellen Situation Spieler abgeben und gleichzeitig Spieler holen. Und wir reden nicht von 2 oder 3, sondern von 9 oder 10. Und wir haben, glaube ich, damals 11 oder 12 Spieler abgegeben und haben 9 oder 10 Spieler dazugeholt. Und das alles in einer sehr, sehr kurzen Zeit von vielleicht 6, 7, 8 Wochen, alles so um die, ich weiß noch, damals haben wir noch Verträge geschrieben am Heiligabend, und da ging es noch an den Weihnachtsfeiertagen, ging es noch mit Ablösesummen hin und her, und das war echt verrückt. Und haben es da dann tatsächlich geschafft, den Turnaround hinzukriegen, und haben dann auch noch, glaube ich, mit dem Abstand, den es vorher so nie gab, dann noch die Liga. Ich glaube, wir hatten 9 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz und haben am Ende der Saison dann doch noch die Liga gehalten. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass Eintracht Braunschweig jetzt wieder diese Entwicklung nehmen konnte, weil wenn sie damals in die Regionalliga abgestiegen wären, dann wäre es eng geworden. Dann musst du erstmal wieder rauskommen. Und also von daher, das sehe ich dann doch auch als sehr, sehr erfolgreiche Station. Aber in der Tat haben Sie recht. Danach bei Kiel oder auch bei Ingolstadt lief es auch nicht so gut. Das hat auch verschiedene Gründe. Ich war damals jetzt beispielsweise bei Ingolstadt dann einer von 5 oder 6 Trainern innerhalb einer Saison. Also es war einfach sehr, sehr schwierig, weil der Kader nicht so gut aufgestellt war, weil vielleicht einfach die Möglichkeit des Kaders es gar nicht zugelassen hat, dass du da vielleicht die Liga halten kannst. Wir wollten da in der Winterpause auch Dinge verändern, aber dann gab es mit Didi Beiersdorfer auch schon wieder einen neuen Manager, und dann war ich auch schon wieder weg. Also das ergibt sich dann manchmal so, und die Vereine treffen einfach auch die Entscheidung, die sie für die richtigen halten, und das muss man dann auch akzeptieren.
Ja, aber ich bin, glaube ich, sicher, dass wir sie in irgendeiner Funktion demnächst vielleicht auch wieder sehen.
Mal schauen.
Sind eingestiegen damit, dass es ihnen schwerfällt, vom Fußball abzuschalten, oder es schwer gefallen ist. Ja. Da wir jetzt gleich unseren Podcast abschalten, wie schaltet André Schubert ab?
Ja, damals haben Sie tatsächlich recht. Das war das, was ich gesagt habe. Also ich mache das, wenn ich arbeite, mache ich das mit einer sehr hohen Intensität. Einfach nicht, weil ich glaube, ich muss das machen, sondern weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und es kostet einfach Zeit. Und dann analysiere ich eben nicht den nächsten Gegner in 1 oder 2 oder 3 Spielen, sondern in 5 oder 6 oder 7. Und das ist einfach zeitintensiv und auch stressig. Und ich habe es über viele Jahre tatsächlich nicht so gut verstanden, dann abzuschalten, vielleicht etwas zu machen, wo ich ein bisschen runterkomme, mich zu entspannen. Das war einfach für mich nicht möglich und habe ich nicht so schaffen können, und deswegen hat mich das dann auf Dauer dann natürlich auch belastet, das ist gar keine Frage, aber es geht vielen anderen, glaube ich, nicht anders. Glücklicherweise bin ich nicht in irgendwelche Drogenbereiche abgedriftet, aber ja, im Laufe der Zeit und dann gerade jetzt auch in diesen Phasen, wo man dann auch Pause hat, wo man sich selbst und vielleicht auch sein Schaffen, sein Wirken auf andere, seine Arbeit und auch das, was dazwischen war, auch das Privatleben reflektieren kann, dann sieht man irgendwann vielleicht auch Dinge anders und lernt auch daraus. Und das ist natürlich das, was ich auch versuche. Sie sehen mich heute als sehr entspannt und sehr, sehr lebensfreudig und mit viel Spaß auch den Fußball weiterverfolgend. Und ich bin froh und dankbar dem Fußball und auch den Vereinen, und da sind natürlich auch der FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach die beiden Adressen, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Natürlich auch dem SC Paderborn, wo ich dann meine ersten Schritte gemacht habe. Aber ja, an all diese Stationen habe ich noch tolle Erinnerungen, und auch aus denen ziehe ich dann heute immer noch wieder sehr, sehr, sehr viel Positives.
Dann hoffe ich, dass Sie auch einiges Positives aus dem Podcast hier ziehen konnten. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant. Von daher herzlichen Dank, André Schubert.
Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, danke. Und ich drücke natürlich die Daumen fürs Wochenende, wobei ich jetzt natürlich gar nicht sagen kann, für wen. Also beide Vereine stehen mir unfassbar nah. Ja. Und viele sagen ja in der Situation, man kann nur gewinnen, aber in der Situation, man kann eigentlich nur verlieren, weil ich wünsche beiden eigentlich 3 Punkte. Aber vor allen Dingen auf Dauer wünsche ich mir, dass die Borussia eine relativ gute Rolle in der Bundesliga spielen kann und den FC St. Pauli, dass er die Liga halten kann. Das wäre schon sensationell. Und ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder ans Millerntor kommen kann.
Ja, dann machen wir jetzt ein Unentschieden draus und zum Rückspiel am Millerntor am Start.
Sehr gern.
Ja, und für die Hörer, wir sind in der kommenden Woche dann wieder am Start, nämlich dann vor dem Heimspiel gegen einen Ex-Club von Ihnen, gegen Holstein Kiel.
Auch ein harter Kampf. Ja, auch die Kieler eine fantastische Entwicklung, ne? Muss man auch sagen. Die versuchen wirklich, das vergleiche ich schon fast so ein bisschen mit dem SC Paderborn, aus den Möglichkeiten, die infrastrukturellen, sind schon schwierig, aber auch in die Bundesliga durchmarschiert. Allerhöchsten Respekt, fantastisch.
Da kann ich mich nur anschließen. Von daher, die Hörer, bis nächste Woche und Alles Gute.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.